Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dr. Dirk Nowotka über die Sicherheit und Zuverlässigkeit von KI-Systemen. Dirk Nowotka ist seit 14 Jahren Professor am Institut für Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo er den Bereich zuverlässige Systeme leitet. Er ist Sprecher des KI-Anwendungszentrums an der CAU Kiel und engagiert sich in zahlreichen Initiativen zur KI. Im ersten Teil haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie KI die Bedeutung von Sicherheit und Zuverlässigkeit im IT-Kontext verändert, welche Branchen besonders auf diese Veränderung reagieren müssen und welche Gefahren von der Manipulation von KI für Unternehmen ausgehen. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt nachholen. Heute wenden Dirk und ich uns der praxisbezogenen Seite des Problems zu und besprechen konkrete Schritte, wie Unternehmen KI einführen und langfristig zuverlässig und sicher gestalten können. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Lass uns jetzt mal auf die andere Seite schauen, wenn man jetzt etwas machen möchte, wenn man mit KI machen möchte. Was kann man konkret machen, um die neuen Herausforderungen durch KI-Systeme abzudecken? Vor allem auch im Hinblick auf die Anforderungen des EU-AI-Acts. Benötigt man beim Einsatz von KI neue Sicherheitskonzepte oder sind die jetzt die klassischen Ansätze besonders wichtig, wenn Unternehmen generative und identische KI einführen?
Also um das mal abzuschichten, also gerade bei der Einführung des EU-AI-Acts ist es eben so, dass man sich erstmal klar machen muss, in welche Einsatzbereiche man die KI einsetzt. Sind das eben jetzt Hochrisikoeinsätze oder eben nicht? Dann gibt es noch die Frage des Datenschutzes natürlich, der Kapselung, der Wirksamkeit dieser Systeme, dass ich sie eben nicht nach draußen, alles nach draußen gebe einfach. Die Schulung der Mitarbeitenden, wann setze ich welche KI ein? Also das heißt, die KI wird ja auch erst so richtig wirksam, wenn ich die Ergebnisse einer Ausgabe der KI auch umsetze, ungefragt und unhinterfragt, Entschuldigung, um damit dann Schaden anzurichten. Also ne, zum Beispiel bei der Auswahl, beim Auswahlprozess von Mitarbeitenden oder Ähnlichem. Die Diskriminierung, die meine Maschine vielleicht ausgibt, wenn ich die umsetze, dann wird sie erst zur Diskriminierung, nicht weil die Maschine das sagt. Also das heißt, auch durch Mitarbeiterschulung kann man dann oder muss man dann natürlich auch so ein bisschen darauf hinwirken, dass der Einsatz von KI sicher ist. Das ist der EU-AI-Act, der ist ja relativ technologieagnostisch in dem Sinne, weil es ja eine Gesetzgebung sein soll, die allgemeingültig ist. Für konkrete Systeme muss ich sagen, genau, dann geht es darum, wie setze ich das System intern ein, ja? Gebe ich alles in die Cloud, gebe ich alles zu Drittanbietern, vielleicht auch Drittanbieter, die nicht ganz so sicherheitsaffin sind, übernehme ich die Ergebnisse unhinterfragt direkt in meinen technologischen Prozess. Das ist ein bisschen die Gefahr der agentischen Systeme, dass man versucht, das alles zu automatisieren. Oder habe ich noch den Menschen als regulierende Instanz? Irgendjemand muss Verantwortung übernehmen, die Verantwortung auf die Maschine auszulagern. Das funktioniert erstens nicht und zweitens ist es eben durch den Gesetzgeber auch nicht so vorgesehen. Deswegen gibt es eben die KI-Richtlinie oder beziehungsweise den EU-AI-Act.
Ich kann mir auch vorstellen, eine besondere Herausforderung, gerade durch diese nicht deterministische Verhalten, dass die Angriffe auf die KI, also ein erfolgreicher Angriff, zum Beispiel eine Manipulation, Model Poisoning, dass es gar nicht so leicht auffällt, dass man jetzt hier nicht so ein Testsystem hat und sagt, okay, jetzt plötzlich fällt sich das System anders, weil es fällt sich ja jedes Mal ein bisschen anders.
Korrekt, richtig. Das heißt, natürlich mit dem Einsatz von KI ist nicht nur ein hoher Produktivitätsgewinn oder Zeitgewinn geht damit einher, sondern auch eine erhöhte Verantwortung in der Interpretation der Ergebnisse. Und ich glaube, da ist es eine der großen Herausforderungen tatsächlich beim Einsatz von KI. Gewöhne ich mir nicht ab, kritisch zu sein? Oder werde ich zu bequem, weil es ja auch schnell gehen muss? Ja, es wird immer erwartet, man wird dann produktiver, man wird schneller. Na gut, dann haue ich das alles in die KI rein, die gibt mir irgendwas zurück, das wird schon stimmen und Copy-Paste und schon ist der Schaden entstanden. Also überspitzt gesagt, da muss man eben ein bisschen aufpassen. Ich denke, da erstreckt sich dann auch Sicherheit auf den ganzen Prozess, wo ich denn diese KI einsetze. Also wenn Fehler passieren, erstens werden sie erkannt und wenn sie erkannt werden, kann ich sie rückabwickeln. Zum Beispiel, wenn ich KI in der Verwaltung, angenommen, die KI trifft eine falsche Entscheidung, wenn ich für das Ausstellen eines Dokuments oder einer Bescheinigung, gibt es da einen Menschen, der das kontrolliert? Und wenn ja, wenn es dann aufgefallen ist, kann ich dann das auch verwaltungstechnisch wieder rückabwickeln und genauso auch in der Industrie zum Beispiel. Nehmen wir die Versicherungsindustrie jetzt, wenn eine Versicherungspolice ausgestellt wird, die hochgradig ungerecht ist und auf falschen Daten oder Annahmen beruht, kann ich das denn dann wieder rückgängig machen? Gibt es da Wege, sich da zu beschweren und quasi eine Prüfung sozusagen anzustoßen.
Wobei das ist ja eigentlich auch nicht so was komplett Neues. Ich meine, auch Menschen machen Fehler.
Absolut.
Deswegen auch das muss ja eigentlich, diese Prozesse müsste es ja eigentlich bisher auch schon gegeben haben, wenn es bisher ein Mensch gemacht hat. Aber
das genau. Vermutet man. Also die Frage ist natürlich der Skalierung und so ein bisschen auch die Versuchung natürlich der Wirtschaft in dem Moment dann ja Geld einzusparen.
Ja, weil es funktioniert ja in sehr vielen Fällen sehr gut und dann irgendwann glaubt man, wenn es häufig genug gut gelaufen ist, ja, es wird auch weiter gut laufen. Und da muss man eben halt, wie du gesagt hast, die Menschen sensibilisieren, Misstrauen zu haben, überprüfen, also man muss überprüfen, man darf sich nicht dem einfach hingeben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, das ist ein Beispiel, das ich auch schon sehr viel früher gehört habe, Ärzte, die zum Beispiel eine Behandlungsempfehlung von einer KI bekommen, haben ja zwei Möglichkeiten. Sie folgen dieser Empfehlung oder sie tun es nicht. Die Verantwortung ist beim Arzt. Jetzt ist das Problem aber, wenn er sich anders entscheidet als die KI, wird er dann irgendwann, weil die KI macht ja so wenig Fehler, weniger als der Mensch, und wird er dann irgendwann in den Druck, in Erklärungsnot kommen, dass er anders entschieden hat als die KI.
Das ist ein sehr gutes Beispiel mit den Ärzten, was zeigt, dass es im Prinzip an uns liegt, wie wir den Einsatz dieser Technik regeln, wie wir uns auch als Gesellschaft dazu verhalten, weil in dem Fall, der Arzt muss natürlich die Verantwortung behalten, das darf nicht die Maschine direkt sozusagen die Behandlung durchsetzen und dann muss man einen Arzt auch vertrauen darauf, dass er diese Entscheidung trifft, beziehungsweise zum Schluss akzeptieren, dass auch ein Arzt nach wie vor ein Mensch ist, auch wenn er durch eine Maschine unterstützt wird, dann Fehler zu machen. Interessantes Beispiel übrigens mit den Ärzten. In bestimmten Anwendungsfällen gibt es eben auch Studien, die sagen, naja, eine Maschine kann zum Beispiel auf Bildern besser Tumore oder andere Dinge erkennen als ein Arzt. Aber noch besser kann das die Maschine mit dem Arzt zusammen, also wenn beide drauf schauen. Und das zeigt so ein bisschen auch wieder, dass es nicht darum geht, Angst zu schüren gegen den Einsatz von KI, sondern dass wir den Menschen in der Loop halten. Also dass er immer im Entscheidungsprozess einbezogen bleibt. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft der Anwendung von KI, ist nicht, das eine wird das andere ersetzen, sondern dass man da ergänzend und im Prinzip den Menschen befähigt, schneller, besser und vielleicht auch effizienter vorzugehen. Aber zum Schluss bleibt die Entscheidung, muss beim Menschen bleiben, gerade bei solchen sicherheitskritischen Fragen wie in der Medizin. Und wenn die Verantwortung beim Menschen bleibt, wird es auch immer Raum für Fehler geben.
Mhm. Nochmal wieder einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt morgen oder demnächst mit meinem Unternehmen starten will, KI einzusetzen, welche ganz konkreten Schritte muss ich dann als erstes tun?
Als allererstes würde ich mir natürlich überlegen, wozu möchte ich diese KI einsetzen? Welche Grundlage, welche Datengrundlage habe ich für den Einsatz von KI? Welchen Produktivitätsgewinn verspreche ich mir davon? Das kann man manchmal, muss man das erstmal rausfinden durch Experimente, ja, durch Versuche, durch Prototypen. Also was ich sage, ist keine Anweisung, sich zurückzulehnen und mit der KI mit dem KI-Einsatz zu warten, solange nicht alles geklärt ist, sondern man kann ruhig experimentell vorgehen. Aber zum Schluss muss man sich natürlich sagen, wofür brauche ich diese KI? Und das Zweite, was man natürlich machen sollte aus meiner Sicht, ist, die Mitarbeiter mitzunehmen und zu schulen, die diese KI einsetzen sollen. Sie haben damit eine andere Art von System als bisher und das muss auch erstmal erlernt werden. Wie ich schon sagte, ein System, das Fehler macht, ein System, das aber auch sehr mächtig ist, wenn es darum geht, überzeugend irgendwelche Antworten zu liefern, das sehr tiefe Recherchen durchführen kann, das vielleicht sehr gut eine Maschine steuern kann, das Dinge entdecken kann, die ein Mensch so noch nicht sieht, wenn es zum Beispiel um Predictive Maintenance geht oder um Röntgenbilder beim Arzt. Alles das ist wichtig, aber die Mitarbeiter müssen sich klar sein, dass sie mit einer Maschine arbeiten, die auch Fehler machen kann, auch wenn sie meistens besser liegt. Und dann muss man natürlich auch aus meiner Sicht sich anschauen oder sollte sich anschauen, ob die internen Prozesse zum Einsatz dieser KI passen und auch die anfangen. Und das klingt alles nach sehr viel Arbeit und nach etwas, was vielleicht den Einsatz so ein bisschen hemmen soll. Ich meine das aber im Gegenteil. Ich meine es eigentlich so, dass wenn man das gut macht, als Firma diese Technologie einzusetzen, dann hat man auch, denke ich, erhebliche Produktivitätsgewinne. Das ist zumindest das, was sich so abzeichnet. Selbst wenn momentan sie noch relativ klein sein sollten, diese Produktivitätsgewinne, selbst dann sollte man sich dieser Technologie intensiv widmen, weil es absehbar so sein wird, dass in jeder Branche auch jeder Mitbewerber sich damit auseinandersetzen wird und Es wird eine Art Standardtechnologie werden, so wie wir bisher auch ganz normale Computer einsetzen. Wir sind auch nicht mehr bei Papier und Bleistift, sondern setzen Computer ein. So wird es auch KI-Modelle auf den Computern geben, die wir in Zukunft für unsere Wertschöpfung einsetzen. Und ich glaube, das ist einfach, man kann darauf nicht verzichten. Genauso wenig, wie man auf elektrischen Strom verzichtet und jetzt noch Kerzen anzündet. Also hell macht beides, aber das eine ist eindeutig besser als das andere.
Ja, ja. Aber auch jetzt nochmal wieder zurück zum Thema Sicherheit und den Einsatz von KI. Welche Bedrohungsszenarien gibt es überhaupt? Sind meine Mitarbeiter vertrauenswürdig? Oder kann ich vorausahnen, dass es ein Angriffspotenzial gibt, weil es ein Schadenpotenzial gibt oder jemand anders einen Nutzen daraus ziehen kann, meine KI anzugreifen?
Genau, das ist, hängt natürlich jetzt immer sehr stark von dem spezifischen Einsatz der KI ab. Aber diese Analysen müssen geführt werden. Vielleicht auch mit externen Dienstleistern, die sich die Sache mal genauer ansehen. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Die macht jetzt A, B, C und dann wird das alles gut. Es ist komplexer, die Situation ist komplexer geworden, als sie vielleicht früher war. Aber sie ist absolut beherrschbar aus meiner Sicht. Mhm. Das heißt, nur weil wir uns jetzt weiterentwickeln müssen, heißt es nicht, dass es sozusagen etwas gegen diesen Einsatz von KI spricht. Vielleicht ist noch mal ein wichtiger Punkt, dass wenn wir solche komplexen KI-Systeme einsetzen, dass man sich manchmal das so vorstellen kann, als würde ich einen neuen Mitarbeiter einstellen, den ich noch gar nicht kenne. Weil mit vielen KI-Systemen wird eben interagiert wie mit Mitarbeitern. Ja, es werden Anfragen gestellt, es kommt was zurück und dann wird nachgefragt. Es wird sogar emotional auf solche Maschinen eher reagiert als bisher. Und auch da stellt sich die Frage, ja, wie sehr kann ich diesen neuen Mitarbeiter vertrauen? Welche Zugänge gebe ich oder verwehre ich diesen neuen Mitarbeiter in Anführungsstrichen? Und welche Entscheidungsmacht gebe ich diesen neuen Mitarbeitern? Mhm. Und da sind wir wieder bei den Fragen, die wir eingangs gestellt haben. Wo genau setze ich ein KI-System ein? Und wie sichere ich die Wirkung des KI-Systems ab? Also welche Verantwortlichkeiten verteile ich und übertrage ich?
Wie du auch vorhin gesagt hast, muss denn das KI-System an die Personaldaten rankommen, wenn es eigentlich ein IT-Helpdesk-Chatbot ist? Nein, muss es nicht. Und also den Zugriff auf Daten beschränken. Oder wenn ich jetzt irgendwie, wenn es um Geld geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vielleicht versucht, sich da was von abzuzwacken, natürlich höher, als wenn es um, ich sag mal, eine Produktion geht. Da kann es vielleicht sein, die Produktion zu stören, Sabotage. Aber jemand hat vielleicht noch nicht so einen direkten Nutzen, wie wenn er sich Geld abzwacken kann. Deswegen, es gibt Szenarien, da weiß ich vom Szenario her, ist es wahrscheinlicher, dass jemand versucht, da anzugreifen. Wenn man was tun möchte, du hattest von Human in the Loop gesprochen. Das heißt, dass man auf der einen Seite den menschlichen Kontrolleur hat, aber man kann eben halt auch einen technischen Kontrolleur haben, was du auch gesagt hast, dass man halt mit herkömmlicher Technik, mit harten Grenzen, harten Regeln, regelbasierten Systemen, die Ausgaben oder die Entscheidungen des KI-Systems überprüfen lassen kann.
Ja, das ist absolut korrekt. Das heißt, nur weil wir jetzt KI-Systeme einsetzen, weil diese Technologie existiert, heißt es nicht, dass die sogenannte alte Technologie obsolet ist. Ganz im Gegenteil. Auch die brauchen wir nach wie vor. Die passt sich auch an und die bildet im Prinzip oder kann den Rahmen bilden, in dem wir KI einsetzen. Der Vorteil eben ist von traditionellen Programmen, dass wir sie viel besser kontrollieren können, was Sicherheit angeht. Das ist der Vorteil. Sie sind eben nicht so flexibel, sie sind nicht so breit einsetzbar, aber sie haben absolut ihre Berechtigung. Und ich glaube, man fährt immer am besten als Unternehmer oder auch als Privatperson, wenn man natürlich ein möglichst breites Portfolio an Fähigkeiten einsetzt und hat.
Ja. Wir haben vorhin gesagt, Angriffe auf KI können vielleicht ein bisschen mehr unter der Haube sein, dass sie seltener auffallen, dass man sie nicht so gut wahrnehmen kann. Dazu ist es aber überhaupt erstmal notwendig, dass man das Handeln der KI nachverfolgbar macht, dass man es beobachtbar macht, dass man es beobachtet, ist ja auch eine Anforderung an Hochrisiko-KI-Systeme sowieso, dass man ein Monitoring macht.
Richtig, das ist korrekt. Also Monitoring in den gesamten Geschäftsabläufen tatsächlich, also Monitoring im Sinne von, welche Trigger haben jetzt welche Aktion ausgelöst und haben sie Schaden verursacht? Das muss natürlich mittrackt werden, mit gemonitort werden und dann muss entsprechend eingeschritten werden, wenn eine Maschine jetzt zum Beispiel eine sogenannte Performance Degradation hat. Also das heißt, wenn sie über Zeit quasi in eine Richtung sich entwickelt, im Sinne von, dass sie verstärkt tendenziöse Antworten gibt in eine bestimmte Richtung. Was passieren kann, wenn man sozusagen zusätzliche Daten der Maschine übergibt, sei es durch ein RAG-System oder sei es durch Retraining. Das kann eben passieren, dass es sogenannte Model Shifts gibt. Das muss erstmal erkannt werden, bevor man einschreiten kann. Das Monitoring ist der erste und wichtigste Schritt, um überhaupt Sicherheit herstellen zu können. weil ein Risiko, das ich nicht sehe, natürlich, dann kann ich auch nicht dagegen vorgehen. Das ist das eine, und das ist eine Art von Sorgfaltspflicht, die schon immer existiert hat in gewisser Weise, aber jetzt in Sachen KI noch mal prominenter wird, so würde ich das sehen.
Mhm. Daneben, was muss man noch machen, wenn man jetzt KI-Anwendung im mittleren oder hohen Risikobereich betreiben will? Was ist hilfreich?
Ja, ISEC hat ja schon gesagt, dass natürlich Mitarbeiterschulung ganz essentiell ist. Also die Anforderungen an die Fähigkeiten des Menschen ändern sich mit den Systemen, mit den technischen Systemen, die wir einsetzen. Das war schon immer so und ist jetzt nochmal sehr drastisch durch den Einsatz von KI. Natürlich muss ich auch schauen, dass der Wirkbereich in der KI in gewisser Weise begrenzt ist. Je nach Einsatzgebiet geht das mal mehr, mal weniger. Dass sie von außen möglichst wenig manipulierbar ist. Auch das hängt von dem Einsatzbereich ab, wo ich diese KI einsetze. Und was den AI Act angeht, ist es natürlich so, dass gerade im Hochrisikobereich die Verantwortlichkeit natürlich schlussendlich immer beim Menschen bleibt. Mhm. Also das sind so die Hauptpunkte. Zum Schluss geht es um den Menschen tatsächlich beim Einsatz von KI und nicht so sehr, wie habe ich jetzt mein System gebaut, weil das kann ich eben nicht mehr so gut nachvollziehen, wie es gebaut wurde. Das ist die sogenannte Blackbox dann.
Aus meiner Sicht wichtig ist auch, dass man Kontrolle hat über die KI, die man verwendet. Das heißt, man hat sie entweder, man hat es selbst on-premises, man betreibt die KI selbst und kann dann selber auch bestimmen, wann zum Beispiel eine neue Version eingespielt wird, neue Modelle eingespielt werden oder eben halt auch, dass ich schnell wieder zurückkehren kann zu einem bestimmten Modell, was zuletzt noch gut funktioniert hat. Das andere ist auch Dokumentation, das heißt, mit welchen Daten ist die KI trainiert worden, damit sowas nachvollziehbar bleibt. Wie ist die Versionierung? Also, dass ich auch dann, wie bei einer herkömmlichen Software anfange, die Modelle zu versionieren, um überhaupt eine Kontrolle zu haben. Wann war denn welches Modell im Betrieb? Auch das sind ja Sachen.
Absolut korrekt. Also, das sind jetzt natürlich Fragen des Entwicklungsprozesses von der KI, beziehungsweise des Einsatzes, also des Prozesses des Einsatzes von KI. Dass man natürlich versucht, eine gewisse Art von Nachvollziehbarkeit zu erhalten, indem man die Modelle erstens fixiert und zweitens dann versioniert. Das ist völlig klar. Ich glaube aber, der größere Benefit ist, wenn man diese Modelle selber einsetzt, ist, wenn man eine Kontrolle über die eigenen Daten hat. Mhm. Natürlich auch eine Kontrolle über das Modell selber, das ist schon so. Aber was häufig wichtiger ist, gehen meine internen Daten nach draußen oder nicht? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Das heißt, es ist nicht nur, weil man ein Cloud-System einsetzt, dass alle Daten sozusagen frei verfügbar sind. Ich glaube, das Geschäftsmodell von Cloud-Anbietern ist sehr wesentlich darauf basiert, dass die Daten der Kunden sicher sind. Sonst kann der Cloud-Anbieter eigentlich zumachen. Aber für bestimmte Bereiche ist es tatsächlich so, dass ich das Modell selber kontrollieren will und dann muss ich es auch selber hosten auf die eine oder andere Art.
Wenn man jetzt mal ein bisschen so in die Zukunft guckt, was muss ich tun, damit mein KI-System langfristig sicher bleibt? Wenn sich Technologie, Gesetze, Angriffe ständig weiterentwickeln?
Ja, gegen Angriffe hilft am besten, dass man natürlich diese Systeme selber weiterentwickelt. Das heißt, die Verteidigung muss mitlaufen. Das ist ein Hase- und Igel-Spiel. Wenn einer von beiden stehen bleibt, dann hat der andere gewonnen, sozusagen. Langfristig ist der Einsatz von KI natürlich das, was die Konstante darstellt. Aber die Systeme selber, die Modelle, die wir haben, die werden sich noch sehr stark ändern, glaube ich, über die Zeit. Und das wird auch erstmal so bleiben. Und ich glaube, am besten fährt derjenige, der auf diesen Wandel eingestellt ist und nicht versucht, ihn zu blockieren. Also mehr als ein System festzuhalten, würde ich mich eher darauf vorbereiten, dass ein sich wandelndes System zu mir passt als ein starres System.
Also nicht unbedingt jeden einzelnen Fehler im Vorhinein zu vermeiden, sondern einfach schneller und besser auf Fehler reagieren?
Genau, die Fehlertoleranz ist ein ganz entscheidender Punkt in dem Zusammenhang. Und da sind wir wieder, wie setze ich denn ein solches System ein? Kann ich denn überhaupt Fehler tolerieren, wo ich es einsetze? Wenn ich das nicht kann, dann sollte man sich Gedanken machen, ob das wirklich der richtige Einsatz ist für das KI-System, beziehungsweise ob ich es nicht wirklich starr einbette in ein anderes System. Aber dann kann ich auch nicht von zukünftigen Entwicklungen so gut partizipieren, weil da muss ich jedes Mal das Ganze neu entwickeln natürlich. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, also darauf zu schauen, wo denn jetzt mein Produktivitätsgewinn liegt. Die Frage ist ja immer, warum setze ich denn überhaupt irgendein System ein? Weil ich natürlich als entweder als Unternehmer oder als Endkunde davon irgendwelche Vorteile mir erhoffe. Und die muss ich abwägen gegenüber die Risiken.
Ich weiß nicht, ob du deine Glaskugel heute dabei hast, aber was sind deiner Meinung nach die größten Gefahren, die wir heute noch nicht auf dem Schirm haben?
Das ist eine gute Frage. Also, weil ja, es wird schon sehr viel immer wieder über KI geredet. Das heißt, irgendwie sind alle Gefahren schon mal benannt worden, habe ich das Gefühl. Und ich bin auch ein grundsätzlich eher technikoptimistischer Mensch, sodass ich mir zwar über die Gefahren Gedanken mache, aber nicht so sehr darum, über diese Untergangsszenarien, die auch durch die Gegend geistern. Also die größte Gefahr ist, dass wir KI nicht einsetzen. Das ist die größte Gefahr für uns. Nicht nur, wenn es um unseren Wohlstand geht tatsächlich und die Produktivität, sondern auch als Gesellschaft. Ich glaube, wir würden als Gesellschaft stehen bleiben und zurückfallen im Hinblick auf, was unsere zivilisatorische Entwicklung angeht, wenn wir uns jetzt dieser Technik verweigern. Dann sind wir irgendwann wie die Amish in Amerika, und ne, die mit Pferdewagen umherfahren, weil sie das Automobil ablehnen. Das drastisch formuliert würde auch so sein, wenn wir sagen, naja, Technik, die lehne ich komplett ab. Also das ist tatsächlich die größte Gefahr aus meiner Sicht. Alles andere wurde schon häufig gesagt. Also die neue Qualität bei KI ist eben nicht nur, dass technischen Fehler passieren kann, nach dem Motto, ich habe eine Fehleinschätzung für eine medizinische Behandlung oder für eine Maschine. Eine Maschine wird jetzt falsch irgendwie bedient, sondern die Manipulation, weil wir mit KI-Systemen jetzt die Möglichkeit haben, emotional zu wirken und nicht nur technisch rational. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns als Gesellschaft und als Menschen klar machen müssen, dass wir es hier mit einem System zu tun haben, das unsere Psyche beeinflussen kann. Das macht aber nicht das System selber bewusst, sondern das machen wir, indem wir dieses System nutzen und es interpretieren, als würden wir sozusagen mit einem Menschen reden und als hätten wir jetzt hier zum Beispiel echte Beratung vor uns, wenn es um psychische Probleme geht oder wenn es um Lebensratschläge geht oder ähnliches. Selbst wenn wir auf den Tonfall oder die Formulierung eines KI-Systems emotional reagieren, selbst dann findet bei uns auch eine Veränderung statt. Und das sind so Dinge, die müssen wir als Menschen erstmal lernen, damit umzugehen, so wie wir gelernt haben, mit elektrischem Strom umzugehen. Also man steckt die Finger nicht in die Steckdose. Ja. Man nimmt ein KI-System nicht als Lebensratschlagspartner an, sondern man versucht da irgendwie auch Schutzmechanismen einzubauen, beziehungsweise eine gewisse Sozialhygiene wirken zu lassen. Und das ist ein Lernprozess, in dem befinden wir uns gerade. Der ist noch längst nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das ist das, wo die Gesellschaft jetzt so durchgeht, wo auch die ganzen Debatten über die Gefahren von den Einsatz von KI auch sich drehen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir da gut rauskommen werden, dass wir, wenn wir KI positiv gegenüberstehen und den Einsatz sozusagen nicht ablehnen, dann werden auch die Gefahren jetzt nicht größer sein als bei anderen technischen Entwicklungen schlussendlich.
Genauso wie wir Menschen lernen mussten, eine Medienkompetenz aufzubauen. Das heißt, nicht alles, was schwarz auf weiß irgendwo gedruckt ist, ist wahr. Genau. Auch hier müssen wir eine KI-Kompetenz im Sinne wie eine Medienkompetenz 2.0 aufbauen. Das heißt, dieses gesunde Misstrauen, dieses, was sind die Grenzen der Technik? Wo macht die Technik am häufigsten noch Fehler? Womit muss ich rechnen? Aber du hast aus meiner Sicht absolut recht. Also wenn wir KI nicht einsetzen würden, dann wären wir verwundbarer gegenüber den Leuten, die es tun, oder den Organisationen, die es tun, den Ländern, die es tun. Und aus der Sicht halte ich es für absolut wichtig, dass man eben halt auch wegen Gleichgewicht der Kräfte, ob das jetzt nun ist, manipulierte Bilder, die dann auch automatisiert erkannt werden im Bereich Fake News, oder ob es jetzt nun Waffensysteme sind, aber man braucht immer so dieses Gleichgewicht auf beiden Seiten. Und wenn man sich der KI verweigert, glaube ich, würde man man muss vielleicht gar nicht so martialisch werden. Das Unternehmen, was KI einsetzt, hat höchstwahrscheinlich in vielen Feldern Vorteile gegenüber denen, die es nicht machen. Und dann würde man halt an der Stelle businessmäßig verlieren. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, sehe ich genauso wie du.
Also ganz prinzipiell, das kann einfach, eine arme Gesellschaft ist nicht automatisch eine bessere Gesellschaft, oder eine resilientere Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, es geht ja allein darum, dass wir unseren Wohlstand bewahren bzw. mehren mittels KI. Das macht uns natürlich auch widerstandsfähiger.
Du bist ja auch noch der Leiter der Arbeitsgruppe für zuverlässige Systeme, und ihr macht ja auch sehr viel mit Praxisbezug. Das heißt, ihr braucht ja wahrscheinlich dann auch Anwendungsfälle, ihr braucht Unternehmen, die mit euch zusammen ein Thema, eine Fragestellung haben, ein Thema haben und dann mit euch zusammenarbeiten?
Genau, das brauchen wir tatsächlich. Aber nicht nur, dass wir es brauchen, wir sind auch intrinsisch motiviert, in die Gesellschaft zu wirken. Also ich wurde in Mathematik promoviert, ich komme aus der theoretischen Informatik. Wir haben aber in meiner Arbeitsgruppe uns zum Ziel gesetzt, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Also das ganze Spektrum bis zur Anwendung zu gehen. Ich komme sehr gerne aus meinem Elfenbeinturm heraus, ja, wenn man mich dort vermutet überhaupt. Und wir sind furchtbar daran interessiert, natürlich Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft, mit der Industrie zu machen, einfach um zu sehen, wo sind denn die wahren Bedarfe? Was können wir denn einsetzen von unseren tollen Methoden, die wir haben, um wirklich etwas zu bewegen in der Praxis und uns das nicht selber ausdenken müssen, weil da liegen wir dann oft daneben auch.
Das heißt Beratung, Prototyping, was macht ihr da?
Genau, also wir sind offen für, natürlich, wir können angefangen von gemeinsamen Abschlussarbeiten bis hin zu öffentlich geförderten Industrieprojekten oder eben bilateral finanzierten Industrieprojekten, Beratungstätigkeit, Prototypenbau, das ist alles in unserem Portfolio bis hin zu größeren Unternehmen, die uns auch schon mal eine Doktorandenstelle finanziert haben über 3 Jahre, in dem dann sozusagen ein High Potential für dieses Unternehmen herausgebildet wurde.
Hm. Details und Kontaktdaten finden die Hörer natürlich dann in den Shownotes. Dirk, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Es war ein super interessantes Gespräch, fand ich. Ich habe sehr viel wieder Neues gelernt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Thomas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.